Herzlich willkommen zu Hörvermögen, der Podcast zur Geldveranlagung und Finanzbildung der Privatconsult Vermögensverwaltung GmbH.
Ein kurzer Hinweis vor Beginn unseres Podcasts. Die im Podcast besprochenen Wertpapiere stellen keine spezifischen Anlage- oder Kaufempfehlungen dar. Die Moderatoren und Privatconsult haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Und nun wünschen wir Ihnen interessante Einblicke mit Hörvermögen. Und falls euch Begriffe nicht ganz klar sind, die wir in unserem Podcast erwähnen, es gibt bei uns auch einen Glossar, den verlinken wir euch gerne unten in den Shownotes.
Herzlich willkommen zur dritten Folge von Hörvermögen, dem Podcast für fundierte Finanzbildung. Ich bin die Agnes Drennig.
Mein Name ist Stefan Ferstl. Schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid.
Für alle, die heute zum ersten Mal einschalten, bei Hörvermögen sprechen wir über Finanzthemen, die für österreichische Anlegerinnen und Anleger wirklich relevant sind. Sachlich, verständlich und ohne Scheuklappen. Ich stelle die Fragen, die viele von uns bewegen. Stefan beantwortet sie als Investmentexperte.
In den ersten beiden Folgen haben wir Anleihen und Aktien behandelt, die Grundbausteine jedes Portfolios. Heute kommt das Vehikel, über das die meisten Anleger überhaupt erst Zugang zu diesen Anlageklassen bekommen, der Investmentfonds.
Ein Thema, bei dem es nicht nur um Rendite geht, sondern auch um Struktur, Schutz und die Frage, ob man das alleine machen sollte. Und am Ende gibt es wieder gehört, gecheckt.
Los geht's!
Attacke! Was ist ein Investmentfonds und warum existiert er? Stefan, ich hätte gesagt, wir fangen mit dem Grundprinzip an. Was ist ein Investmentfonds?
Ein Investmentfonds ist ein kollektives Anlagevehikel. Viele Anleger legen ihr Kapital gemeinsam in einen Topf und ein professionelles Management investiert dieses Kapital gebündelt in Anleihen, Aktien, Geldmarktinstrumente oder jegliche beliebige Kombination davon. Jeder Anleger erhält Fondsanteile, die seinen proportionalen Anteil am Gesamtvermögen repräsentieren.
Das klingt wie ein organisierter Sammelkauf.
Na, im Kern ist es das auch, aber mit einem entscheidenden rechtlichen Merkmal, das vielen vielleicht gar nicht bewusst ist. Nämlich das Fondsvermögen in Österreich ist Sondervermögen. Es gehört den Anteilinhabern und nicht der Fondsgesellschaft. Das heißt, wenn die Fondsgesellschaft in Insolvenz geht, ist das Fondsvermögen geschützt und es fällt nicht in die Insolvenzmasse.
Und das ist ein wichtiger Unterschied zu einem Bankguthaben.
Nein, fundamentaler Unterschied. Bei einem Sparbuch oder Festgeld bin ich Gläubiger der Bank mit Schutz durch die Einlagensicherung bis 100.000 Euro. Aber bei einem Investmentfonds wiederum bin ich Miteigentümer des Sondervermögens ohne Betragsobergrenze, aber natürlich auch ohne Schutz vor Marktschwankungen. Dieser Mechanismus ist in Österreich im Investmentfondsgesetz gesetzlich verankert.
Das heißt, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, kein Kreditrisiko gegenüber der Fondsgesellschaft, aber weiterhin das Marktrisiko.
Genauso ist es. Und wer das versteht, hat einmal schon die wichtigste Grundlage für einen informierten Umgang mit Investmentfonds.
Die Vorteile des Fonds gegenüber Einzeltiteln. Stefan, ich habe in den ersten beiden Folgen von dir gelernt, was Anleihen und Aktien sind. Warum sollte ich überhaupt in einen Fonds investieren und nicht einfach selbst Einzeltitel kaufen?
Sehr berechtigte Frage. Die Antwort wiederum hat wie so oft mehrere Ebenen. Der erste und offensichtlichste Vorteil ist natürlich die Streuung. Das heißt, ein Fonds investiert in der Regel in Dutzende oder Hunderte von Einzeltiteln gleichzeitig. Als Privatanleger bräuchte ich erhebliches Kapital, um dasselbe Maß an Diversifikation mit Einzeltiteln zu erreichen. Mit einem einzigen Fondsanteil bekomme ich diese Streuung aber sofort, auch mit kleineren Beträgen.
Und Streuung bedeutet, wenn ein Titel fällt, zieht er nicht alles mit, oder?
Genau. Das heißt, das Risiko wird auf viele Schultern verteilt. In der Finanztheorie nennt man das Diversifikation. Und die Diversifikation ist einer der wenigen echten Free Lunches in der Kapitalanlage. Das heißt, man reduziert das Risiko, ohne zwingend auf Rendite zu verzichten.
Stefan, hat jetzt unabhängig von der Diversifikation ein Investmentfonds noch weitere Vorteile?
Naja, zweiter Punkt würde ich sagen, ist professionelles Management. Das heißt, ein Fondsmanager und sein Team beobachten Märkte, analysieren Unternehmen und Schuldner, und treffen laufend Anlageentscheidungen auf Basis von Informationen und Werkzeugen, die einem Privatanleger in der Form nicht zur Verfügung stehen. Das gilt für aktiv verwaltete Fonds, aber selbst bei passiven ETFs steckt Expertise in der Indexkonstruktion.
Das klingt nach dem Argument, das auch für die Beratung gilt. Man kauft sich Wissen ein.
Genau, so ist es. Und das führt vielleicht direkt zum dritten Vorteil, nämlich Zugang zu Märkten und Segmenten, die für Privatanleger oft direkt schwer oder gar nicht zugänglich sind. Das heißt Schwellenländeranleihen, Unternehmensanleihen mit hohen Mindeststückelungen, sonstige spezialisierte Aktienmärkte. Über einen Fonds wird das investierbar, was vielleicht direkt nicht so leicht investierbar wäre.
Womit wir jetzt zu dem Thema mit den Kosten noch kommen. In der letzten Folge haben wir ja gesagt, dass Fonds teurer sind als Direktanlagen und dass ja auch die passiven Fonds günstiger sind als die aktiven.
Naja, das ist durchaus richtig. Fonds kostet natürlich auch Geld. Das heißt, der besteht aus Verwaltungsgebühr, Depotbankgebühr, möglicherweise auch einen Ausgabeaufschlag. Und die Kosten schmälern natürlich die Rendite. Die Frage ist aber immer, rechtfertigt der Mehrwert, Streuung, Management, Zugang zu vielleicht nicht zugänglichen Märkten, wiederum die Kosten? Das heißt, bei einem gut gewählten Fonds ist die Antwort häufig ja, bei einem teuren, weniger guten Fonds oftmals nein.
Das bringt mich natürlich zur nächsten Frage. Wie erkenne ich jetzt den Unterschied, ob ein Fonds gut oder schlecht oder mittelmäßig ist?
Naja, das ist der Punkt, an dem wiederum professionelle Beratung eigentlich ihren größten Wert entfaltet. Aber dazu kommen wir vielleicht später eh noch ausführlicher.
Dann hätte ich vorgeschlagen, wir bauen noch schnell das Thema Liquidität ein. Ich kann Voranteile ja grundsätzlich jederzeit zurückgeben, oder?
Bei OGA-Fonds, also den regulierten Publikumsfonds, die dem europäischen Standard entsprechen, ist die tägliche Liquidität in der Regel garantiert. Das ist ein erheblicher Vorteil gegenüber vielen anderen Anlageklassen. Das heißt, ich bin nicht auf einen Käufer angewiesen, sondern der Fonds selbst muss meine Anteile zurücknehmen und das gibt eine gewisse Planungssicherheit.
Du hast gerade den Begriff OGAF eingeworfen, ein Begriff, über den wir uns beide gerne amüsieren. Das ist der europäische Standard für Publikumsfonds. Kannst du uns den ein bisschen näher bringen?
Genau, OGAF steht für die wunderschöne Formulierung Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren. Auf Englisch heißt das auch UCITS. Das ist der gesetzliche Rahmen, der sehr strenge Anforderungen an Diversifikation, Liquidität und Transparenz stellt und in Österreich eben durch das Investmentfondsgesetz umgesetzt ist. Wer in einen OGA-Fonds investiert, hat damit den regulatorisch höchsten soliden Rahmen gewählt.
Steuern. Das Wichtigste in Kürze. Lieber Stefan, dann kommen wir jetzt zu einem Thema, das viele von uns regelmäßig betrifft, und zwar das Thema Steuern. Ich weiß, das Thema ist grundsätzlich komplex, aber was muss ich als österreichische Anlegerin mit wenigen Worten wirklich wissen?
Naja, drei wichtige Punkte vielleicht. Erstens einmal, Erträge aus Investmentfonds, Zinsen, Dividenden, Kursgewinne unterliegen in Österreich der Kapitalertragssteuer von 27,5%. Bei Fonds, die über inländische Depotbank gehalten werden, wird diese automatisch abgeführt und der Kunde muss sich in der Regel um nichts kümmern.
Das ist jetzt einmal soweit einfach.
Stimmt. Zweitens, bei Fonds, die ihre Erträge nicht ausschütten, sondern reinvestieren, sogenannte tesorierende Fonds, entsteht die Steuerpflicht trotzdem jährlich. Das heißt, das österreichische Steuerrecht stellt dabei sicher, dass die Steuer nicht einfach aufgeschoben wird. Heißt, auch ohne Cashflow kann eine Steuerzahlung anfallen. Das sollte man auf jeden Fall bei der Liquiditätsplanung im Blick haben.
Und der dritte Punkt?
Na, drittens, nicht alle Fonds sind steuerlich gleich behandelt. Also in Österreich gibt es sogenannte Meldefonds. Das sind Fonds, die ihre steuerrelevanten Daten an die österreichische Steuerbehörde melden. Bei diesen läuft die Besteuerung eigentlich reibungslos. Bei Fonds ohne diesen Status kann es aber zu einer deutlich unvorteilhafteren Pauschalbesteuerung kommen. Die österreichische Kontrollbank, kurz ÖKB, führt eine öffentliche Datenbank, in der man das immer nachprüfen kann. Aber ehrlich gesagt, das ist ja genau der Punkt, an dem der Berater eigentlich die Arbeit übernehmen sollte.
Gut, Das ist halbwegs verständlich und handhabbar. Die Details gehören also am besten in ein Beratungsgespräch.
Genau, steuerliche Details sind wichtig, aber sie sind jetzt kein Grund, nicht zu investieren. Sie sind lediglich ein Grund, sich einen guten Berater zu suchen.
Warum Beratung bei Fonds entscheidend ist. So, Stefan, jetzt hast du mehrfach auf das Thema Beratung verwiesen. Jetzt möchte ich mir das kurz konkret durchdenken. Ich bin jetzt eine informierte Anlegerin, ich lese, ich vergleiche, höre vielleicht auch diesen Podcast. Warum brauche ich jetzt trotzdem einen Berater?
Naja, informiert sein und gut entscheiden sind halt auch zwei verschiedene Dinge. Das heißt, gilt überall, aber bei Investmentfonds vielleicht ganz besonders. Lass mich das vielleicht auch da wieder an drei konkreten Punkten festmachen.
Bitte gerne.
Also der erste Punkt, würde ich mal sagen, ist die Fondsauswahl. Wir haben weltweit über 100.000 registrierte Investmentfonds und selbst wenn ich das auf Österreich und auf große Anbieter eingrenze, bleiben Tausende übrig. Die Unterschiede in Strategie, Qualität, Kosten, steuerlichem Status sind enorm. Und ein guter Berater kennt das Universum, hat Zugang zu unabhängiger Analyse und kann die Auswahl wirklich auf das eingrenzen, was für meine konkrete Situation wirklich passt. Also das ist definitiv keine triviale Aufgabe.
Und es ist auch heutzutage nicht möglich, auch trotz KI und allem, was es so gibt, dass ich das selbst recherchiere?
Also theoretisch ja, kannst natürlich auch selbst oder mit KI recherchieren. Praktisch ist das für die meisten Menschen aber nicht realistisch, wenn man die Zeit, Wissen und Zugang zu qualitativ guten Quellen berücksichtigt. Und in Wirklichkeit selbst, wer die Zeit investiert, läuft auch in eine Falle, denn man findet leicht Informationen über Fonds, die in der Vergangenheit gut performt haben. Aber wie wir auch schon gehört haben, das ist kein zuverlässiger Indikator auch für die Zukunft. Denn ein erfahrener Berater wiederum weiß, wie man die Wertentwicklung von Fonds richtig liest, welche Fragen man stellen muss und sonst Dinge herausfindet, die vielleicht in keinem Factsheet stehen.
Du hattest gesagt, es gibt drei Punkte. Das war der erste. Was wäre der zweite?
Also der zweite Punkt, Portfoliokonstruktion. Ein einzelner Fonds ist selten die richtige Antwort, denn die eigentliche Frage ist, wie kombiniere ich verschiedene Fonds zu einem Portfolio, das zu meinem Anlagehorizont, meiner Risikobereitschaft und auch natürlich zu meinen Zielen passt. Das wiederum erfordert ein Verständnis von Korrelationen, also wie sich verschiedene Anlageklassen im Verhältnis zueinander bewegen. Ein Portfolio aus 5 Aktienfonds, die alle denselben Index nachbilden, das ist keine Diversifikation. Das ist dasselbe Risiko 5-mal verpackt.
Das heißt, das ist so wie bei Schokolade. Ganz egal von welchem Hersteller, es ist Schokolade.
Genau.
Das ist ein Fehler, den kann ich mir gut vorstellen, dass mir der passiert.
Der kommt auch häufiger vor, als man denkt. Und der wird oft leider erst dann sichtbar, wenn es zu spät ist, nämlich in einem Crash. Ein guter Berater baut das Portfolio von den Zielen her und nicht von den Produkten. Das ist der fundamentale Unterschied in der Herangehensweise.
Danke, das waren jetzt Punkt 1 und Punkt 2. Jetzt fehlt uns noch Punkt 3.
Also der dritte Punkt, würde ich sagen, der wichtig ist, ist die Begleitung über die Zeit. Fondsportfolio ist keine statische Angelegenheit, weil Märkte verändern sich, die persönliche Situation verändert sich, steuerliche Rahmenbedingungen verändern sich. Das heißt, ein Berater, der meine Situation kennt, passt das Portfolio laufend an, aber nicht, weil er handeln muss, sondern weil er beurteilen kann, wann Handeln sinnvoll ist und wann nicht. Also das ist besonders wertvoll, vor allem in Krisenzeiten. Wir haben in der letzten Folge ja über Verlustaversion gesprochen. Ein Berater, dem ich vertraue, kann mich jedenfalls davon abhalten, in Panik zu verkaufen.
Das heißt, wenn ich das noch einmal kurz zusammenfassen darf für mich und auch vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer. Beratung ist aus 3 Punkten wichtig. Fondsauswahl, Portfoliokonstruktion und die Beratung auch als Begleitung über einen längeren Zeitraum. Und der Berater ist im Prinzip ein Korrektiv gegen meine eigenen Impulse.
Genau so ist es. Und das ist, glaube ich, vielleicht einer der wirklich am meist unterschätzten Mehrwerte professioneller Beratung. Also nicht die ausgeklügelste Fondsstrategie, sondern wirklich die Verhinderung von Fehlentscheidungen in emotionalen Marktphasen. Und das lässt sich oft schwer in Zahlen fassen, aber in der Praxis ist es wirklich oft sogar der größte Renditetreiber.
Ich möchte an dieser Stelle vielleicht einen Vergleich einwerfen, der mir beim Zuhören von deinen Erläuterungen in den Sinn gekommen ist. Wir alle kennen das aus dem Gesundheitsbereich. Eine gute Allgemeinmedizinerin kann in vielen Fällen weiterhelfen. Sie kennt die Vorgeschichte, sie hat den Überblick, sie ist die erste Anlaufstelle. Aber wenn es um eine ernsthafte Diagnose geht, um eine komplexe Behandlung oder einfach darum, sicher zu gehen, dann geht man oft auch zum Fachmediziner. Nicht, weil man der Allgemeinmedizin misstraut, sondern weil Fachkenntnis einen echten Unterschied machen kann. Ist das eine faire Analogie für die Finanzberatung?
Ziemlich treffend, finde ich sogar. Der informierte Anleger, der selbst liest und vergleicht, das ist die Allgemeinmedizin. Er kann sich natürlich ein Bild machen, er kann Grundentscheidungen treffen, er kann Risiken erkennen. Aber wenn es um die konkrete Umsetzung geht, welcher Fonds, in welcher Gewichtung, welche steuerliche Struktur, wie reagiere ich auf eine Veränderung im Marktumfeld, dann braucht es jemanden, der täglich in diesem Bereich arbeitet und die Tiefe mitbringt, die ein Allgemeinwissen vielleicht nicht ersetzen kann. Und genau wie beim Facharzt gilt, je früher man diese Begleitung in Anspruch nimmt, umso besser. Prävention ist auch in der Geldanlage wirksamer als Behandlung.
Und noch ein wichtiger Punkt, man muss als Anleger nicht alles selbst verstehen, aber man sollte verstehen, warum man jemandem vertraut.
Das ist genau der Kern. Also blindes Vertrauen ist genauso problematisch wie komplettes Misstrauen. Ein gutes Beratungsverhältnis bedeutet meiner Ansicht, ich verstehe die Grundzüge, ich kann nachfragen, ich bekomme Antworten, die ich nachvollziehen kann. Ich muss kein Experte sein, aber ich sollte ein informierter Gegenüber sein. Und genau dafür gibt es eigentlich unseren Podcast.
Das bringt mich gleich noch zu einer praktischen Frage. Woran erkenne ich jetzt einen guten Berater oder eine gute Beraterin?
Ja, vielleicht ein paar Kriterien, die man ernst nehmen sollte. Ein guter Berater fragt zuerst nach meinen Zielen, meiner Situation und meiner Risikotoleranz, bevor er auch nur irgendein Produkt erwähnt. Wer mit einer Produktempfehlung beginnt, hat das Pferd in der Regel von hinten aufgezäumt. Dann Transparenz über Kosten und Interessenskonflikte, auch das ist wichtig. Also der Berater, ist er unabhängig oder erhält er Provisionen für bestimmte Empfehlungen? Beides kann absolut legitim sein, aber ich als Kunde sollte es wissen. Und dritter Punkt vielleicht noch, Kontinuität, das heißt der Berater, den ich nur beim Kauf sehe und danach nie wieder, erfüllt vielleicht nicht unbedingt das, worum es bei guter Beratung geht.
Alles klar, das sind sicher Kriterien, die ich beim nächsten Beratungsgespräch im Kopf haben werde.
Ja, und die ihr natürlich auch alle im Kopf haben solltet.
Welcher Fonds passt zu mir? Stefan, lass uns kurz zusammenführen. Welcher Fonds passt jetzt zu welchem Anleger oder Anlegerin?
Na, die Antwort hängt natürlich von mehreren Parametern ab. Anlagehorizont ist ein wichtiger Punkt, wer langfristig spart, kann mehr Schwankungen tragen und profitiert von wachstumsorientierten Fonds. Wer kurzfristiger plant, braucht stabilere Instrumente. Risikobereitschaft und Risikotragfähigkeit, das sind, wie wir in der letzten Folge erwähnt haben, zwei verschiedene Dinge. Und das Anlageziel, Vermögensaufbau, laufender Ertrag oder strukturierte Weitergabe von Vermögen, das führt oft zu sehr unterschiedlichen Fondsstrukturen.
Okay, und für österreichische Anlegerinnen und Anleger mit großen Vermögen gibt es ja noch eine besondere Option, oder?
Ja, da gibt es den sogenannten Spezialfonds. Das ist ein maßgeschneidertes Fondsvehikel für institutionelle oder große private Anleger, wie zum Beispiel Stiftungen, Holdinggesellschaften oder Unternehmerfamilien. Der Spezialfonds ermöglicht eine individuell definierte Anlagestrategie mit klarer Governance, also mit klaren Vorgaben und steuerlicher Planbarkeit. Für Anleger, die ihr Vermögen über längere Zeiträume strukturiert verwalten möchten, ist das ein wirklich sehr elegantes Instrument.
Das klingt nach maßgeschneiderter Anzug statt von der Stange.
Genau das ist es. Und bei jedem Maßanzug gilt natürlich, man braucht jemanden, der weiß, wie er geschnitten werden soll.
Womit wir wieder beim Berater wären.
Genau.
Gehört gecheckt. Zeitgefühl gehört gecheckt, Stefan. Was hast du uns dieses Mal mitgebracht?
Na, etwas, was ich regelmäßig höre und was auf den ersten Blick durchaus sehr vernünftig klingt. Ich brauche keinen Fonds, ich kaufe einfach die 10 besten Aktien und fertig.
Klingt nach Kostenorientierung und einem durchaus mutigen Plan?
Es klingt auf jeden Fall nach Entschlossenheit und es steckt eine echte Überzeugung dahinter, nämlich die, dass man mit Konzentration auf die besten Ideen mehr erreicht als mit breiter Streuung. Und in der Theorie ist das gar nicht falsch. Wenn ich tatsächlich die besten 10 Aktien der nächsten 10 Jahre kenne, dann ist natürlich Konzentration genau die richtige Strategie.
Dann hat mein Berater oder ich selber auch eine sehr schöne Glaskugel vermutlich.
Vermutlich.
Das Wenn trägt hier nämlich sehr viel Gewicht, oder?
Naja, das Wenn ist das Allerwichtigste in der Konstellation. Ja, das heißt, das Problem ist, niemand weiß im Voraus, welche 10 Aktien das sind. Das Einzige, was wir wissen, selbst professionelle Fondsmanager mit ganzen Analyseteams und Jahrzehnten Erfahrung schaffen es langfristig zumeist nicht, den breiten Markt konsequent zu übertreffen. Die Vorstellung, dass ein Privatanleger mit 10 Titeln regelmäßig bessere Ergebnisse erzielt als ein diversifiziertes Portfolio, ist empirisch einfach nicht gedeckt.
Und was passiert, wenn einer der 10 Titel dauerhaft einbricht?
Das ist dann natürlich das eigentliche Risiko, denn in einem Portfolio mit 10 Aktien macht jeder Titel 10% aus. Das heißt, wenn eines dieser Unternehmen in ernsthafte Schwierigkeiten gerät, ob das jetzt ein Bilanzskandal ist oder disruptive Konkurrenz oder Insolvenz, dann verliert das Portfolio natürlich sofort 10% seines Wertes, unabhängig davon, wie gut die anderen 9 performen. In einem Fonds mit 100 oder 200 Positionen ist dieselbe Situation ein Rauschen und kein Einschlag.
Das heißt, ich tausche Diversifikation gegen Rendite, so ein bisschen.
Genau so ist es, ja.
Das ist dann auch das Diversifikationsargument, das wir am Anfang der Folge schon angesprochen haben, richtig?
So ist es. Und das gilt in beide Richtungen. Ja, Konzentration kann im Erfolgsfall die Rendite maximieren, aber sie kann im Misserfolgsfall den Schaden dramatisch vergrößern. Ja, das heißt, für Anleger, die ihr Erspartes langfristig erhalten und mehren wollen, ist das ein Risiko, das man sich wirklich gut überlegen sollte. Wer mit Risikokapital spekulieren möchte, dass er zur Not auch verlieren kann, der mag das vielleicht anders sehen, aber das ist eine andere Diskussion.
Das heißt, die Botschaft ist, 10 Aktien auswählen klingt einfach und überzeugend, ist aber in der Praxis ein hochriskantes Unterfangen, das Expertise, Zeit und Nerven erfordert, die die meisten Anleger nicht haben.
Naja, und selbst wenn man sie hat, ist der Mehrwert gegenüber einem gut gewählten Investmentfonds keineswegs garantiert.
Gehört. Gecheckt. Danke, Stefan. Das war Folge 3 von Hörvermögen. Heute zum Thema Investmentfonds. Was sie sind, warum sie gegenüber Einzeltiteln klare Vorteile haben, was das österreichische Recht dazu sagt und warum gute Beratung dabei keine Kür, sondern Pflicht ist.
Wenn ihr Themen habt, die euch beschäftigen oder Behauptungen, die einen Reality-Check verdienen, schreibt uns einfach.
Abonniert uns, empfehlt uns weiter und bis zur nächsten Folge.
Euer Hörvermögen.
Auf Wiedersehen. Das war Hörvermögen, der Podcast zur Geldveranlagung und Finanzbildung, eine Produktion der Privatconsult Vermögensverwaltung GmbH.